Ihr wisst es wahrscheinlich alle, morgen haben der Heinz und ich Geburtstag. Nee, Reformationsfest am 31. Wir in unserer Familie haben eigentlich nie Halloween gefeiert, wir haben immer Reformationstag gefeiert. Und deswegen macht eure Türen nicht dicht, macht die Rollläden nicht runter, geht nicht weg, sondern feiert Reformationsfest. Wenn die Kinder kommen, könnt ihr ihnen ja die Aufgabe stellen, dass sie euch einen Bibelvers auswendig sagen sollen, damit sie Süßigkeiten bekommen, anstatt dass sie irgendwelche sinnlosen Gedichte vortragen. Ja, und wir schließen heute unsere Reihe ab über die vier reformatorischen Grundsätze. Also es geht nicht um den Solidaritätszuschlag, aber es geht um die vier Soli der Reformation. Wir hatten nicht in der Reihenfolge, aber wir hatten uns mit der Schrift auseinandergesetzt, sola scriptura, hatten gesehen, dass nur die Schrift Grundlage unseres Glaubens, unserer Erkenntnis ist, dass die Schrift Basis für unsere Ethik ist, also für das, was gut und was schlecht ist, was richtig und was falsch ist, und dass die Schrift letztendlich auch Grundlage für unseren Gemeindebau darstellt, dass wir versuchen, Gemeinde so zu machen, wie Gott uns das in seinem Wort gezeigt hat. Letzten Sonntag habt ihr eine Predigt gehört über Christus, Solus Christus, Jesus, der Garant unseres Heils, derjenige, der zuverlässig ist, derjenige, auf den wir bauen. Er, der allein für unsere Sünden gestorben ist und bei dem wir kein Risiko eingehen, wenn wir ihm nachfolgen. Die vielleicht bekannteste Grundlage oder bekannteste Satz, sola gratia, nur die Gnade, war so das, was wir gesehen haben, was Luther befreit hat letztendlich von dieser Angst vor einem strafenden Gott und wo er gesehen hat, ich muss bei Gott nichts leisten, sondern Gott macht mich ohne Werke gerecht und ich muss mir das Heil nicht verdienen. Und ich habe das Heil auch nicht verdient, muss nicht so gut sein. Sola gratia haben wir dann auch am Ende dieser Predigt gesehen, ist quasi Gottes Seite, Gott, der uns sein Heil anbietet, Gott, der uns aus Gnade sein Heil schenkt. Und heute jetzt als Abschluss kommt sola fide, nur der Glaube, wo es darum geht, was wir dazu tun, wie wir diese Gnade annehmen. Bei sola gratia geht es um das, was wir bekommen. Bei sola fide geht es darum, wie wir es bekommen, nämlich durch den Glauben. Und man kann sich auch mit Fragen des einprägen. Solus Christus, wer? Um wen geht's? Wer ist der Garant unseres Heils? Sola gratia, was? Was bekomme ich? Oder auf welcher Grundlage bekomme ich es? Sola Scriptura, wo steht es? Wo kann ich was darüber nachlesen? Und heute eben sola fide, wie bekomme ich das nämlich? Und wenn es um den Glauben geht, dann müssen wir erstmal definieren, was ist eigentlich Glaube? Ich bin da mit einer besonderen Prägung aufgewachsen. Mein Vater hat immer gesagt, ich glaube, dass es von Fleisch eine gute Suppe gibt. Oder Glaube heißt nichts wissen. Kennt ihr vielleicht. Ich erinnere mich, ich glaube, die erste Predigt vom Alex war, glaube ich, über Glauben, oder? Erinnere mich nur ganz dunkel irgendwie, wo er auch so ein bisschen darüber berichtet hat, was die Leute so denken, was Glaube ist und was für seltsame Vorstellungen es über den Glauben gibt. Glaube, und ich habe einfach auch mal nachgeguckt, was so in verschiedenen Lexika steht, und ich habe in einem Bibellexikon eine interessante Definition gefunden, die ich so an den Anfang stellen möchte, wo es hieß, Glaube ist kein Handeln unsererseits, sondern immer Antwort auf ein Handeln Gottes. Glaube ist nicht Handeln unsererseits, sondern immer Antwort auf ein Handeln Gottes. Man kann sich ja auch überlegen, wenn es um die Gnade geht und wir sagen, wir werden ohne Werke gerecht, wie Luther das gesagt hat, ist der Glaube nicht irgendwie auch ein Werk? Wir müssen glauben, wir müssen was tun, wir müssen eben glauben. Und ich hoffe, dass ihr im Lauf dieses Vormittags verstehen werdet, falls ihr das nicht vorher schon verstanden habt, dass der Glaube eben kein Werk ist. Wir müssen nicht in dem Sinn etwas tun, nämlich glauben, zusätzlich zu dem, was Jesus getan hat, sondern wir reagieren eigentlich auf das, was Gott getan hat. Ich habe mir auch ein bisschen im Hebräischen noch umgeschaut, obwohl ich selber jetzt nicht so viel Hebräisch kann. Aber es gibt ja heute so verschiedene Hilfsmittel. Und das hebräische Wort für Glauben, Aman, da kommt übrigens das Wort Amen her, was wir am Ende unseres Gebetes immer sagen, ist so in der Grund, Bedeutung oder in der Grundbedeutung hat irgendwas mit dem Wesentlichen zu tun, mit dem Festen, mit dem Wahren. Und eben dieses Wahre zu erkennen oder eben dann auch dieses Amen, was wir so kennen, so ist es. Das ist verlässlich, das ist zuverlässig. So Glaube hat also was damit zu tun, dass wir die Zuverlässigkeit Gottes anerkennen. Dass wir Gott zutrauen, dass er sich zu dem stellt, was er gesagt hat. Letztendlich geht es hier eigentlich um Vertrauen. Und das war das, was man so im Neuen Testament dann mit dem Wort Pistis, Glaube, dann eben hat. Und wo wir auch immer gerne sagen, Glauben heißt eigentlich Vertrauen. Glauben ist eben nicht nichts wissen. Glauben ist nicht irgendeine nebulöse, was weiß ich was. Ich glaube, dass morgen schön Wetter wird oder so und dann wird es vielleicht doch anders. Sondern Glaube hat was mit Vertrauen zu tun, hat was damit zu tun, dass ich einen Fels habe, dass ich eine Burg habe, wie wir es gesungen haben, worauf ich mich verlassen kann, was zuverlässig ist. Und ich möchte heute Morgen eigentlich so eine dreifache Bedeutung des Glaubens uns vorstellen. Das eine, würde ich so sagen, ist der rettende Glaube. Wir vertrauen auf die rettende Gnade Gottes. Dazu möchte ich nicht furchtbar viel sagen, weil wir da im Prinzip schon bei der Gnade ganz viel darüber gehört haben. Einfach diese Gnade anzunehmen, ein bisschen was sage ich dazu schon auch. Dann das zweite ist, wir vertrauen auf Gottes Verheißungen. Wir vertrauen darauf, dass Gott die Zusagen, die er uns gegeben hat, auch einlöst. Und wir nehmen diese Zusagen Gottes im Glauben, im Vertrauen an. Und dann schließlich noch ein kurzer Abschluss, dass Glaube auch was mit dem Bekennen von Wahrheiten zu tun hat, mit den Wahrheiten der christlichen Lehre, wo wir dann eben so sagen, eben ich glaube an Jesus Christus oder ich glaube an die Auferstehung, sowas in dieser Art. Und ich möchte anfangen mit dem rettenden Glauben. Rettender Glaube ist unsere Antwort auf die Gnade Gottes. Und wer seine Bibel dabei hat, der darf gerne aufschlagen oder auftippen in seinem Handy oder wie auch immer. Römer 3 und wir lesen dort ab Vers 22. Römer 3 ab Vers 22, zweiter Teil von Vers 22. Und ich lese nach der Einheitsübersetzung, die das, finde ich, sehr schön formuliert hat hier. Da heißt es, denn es gibt keinen Unterschied. Alle haben gesündigt und die Herrlichkeit Gottes verloren. Ohne es verdient zu haben, werden sie gerecht, dank seiner Gnade durch die Erlösung in Christus Jesus. Ihn hat Gott dazu bestimmt, Sühne zu leisten mit seinem Blut, Sühne wirksam durch den Glauben. So erweist Gott seine Gerechtigkeit durch die Vergebung der Sünden, die früher in der Zeit seiner Geduld begangen wurden. Er erweist seine Gerechtigkeit in der gegenwärtigen Zeit, um zu zeigen, dass er gerecht ist und den gerecht macht, der an Jesus glaubt. Kann man sich da noch rühmen? Das ist ausgeschlossen. Durch welches Gesetz? Durch das der Werke? Nein, durch das Gesetz des Glaubens. Denn wir sind der Überzeugung, dass der Mensch gerecht wird durch den Glauben, unabhängig von Werken des Gesetzes. Also hier haben wir so ganz oft die Worte Glaube und Gnade auch miteinander. Und der Ausgangspunkt, von dem Paulus ausgeht, ist, alle haben gesündigt. Also Vers 22, es gibt keinen Unterschied, alle haben gesündigt und die Herrlichkeit Gottes verloren. Alle haben gesündigt. Und alle haben die Herrlichkeit Gottes verloren. Wie viel ist alle? Alle. Ja? Also Paulus sagt nicht, ja, die meisten, ein paar gute gibt es noch, die sind noch übrig geblieben oder so. Sondern Paulus sagt hier, alle haben gesündigt, alle haben die Herrlichkeit verloren. Kein Unterschied. Durch die Bank, alle. Auch alle, die wir hier sitzen, alle, die nicht in die Kirche gehen, alle, die jeden Sonntag in der Kirche sind, alle haben gesündigt und alle haben die Herrlichkeit verloren. Und wenn du dich heute mit jemandem unterhältst über dieses Thema und du ihn fragst, ob er denn der Meinung ist, dass er in den Himmel kommt oder ob er ein guter Mensch ist und so, dann wirst du bei vielen Leuten auf die Meinung stoßen, ich bin ja nicht so schlecht. So, natürlich, alle haben Fehler, ich habe auch ein bisschen Fehler, aber meine Fehler sind nicht so schlimm. Gott wird mit mir wahrscheinlich schon zufrieden sein. Das wird schon irgendwie funktionieren. Muss man nicht alles so eng sehen. Das tun doch alle. So, diese Sätze. Und wir haben heute Morgen, als wir hierher gefahren sind, im Radio einen Bericht gehört über ein neues Buch, was offensichtlich rausgekommen ist und was der Autor oder der das vorgestellt hat, total faszinierend fand. Das heißt irgendwie Schluss mit der Sünde. Wir brauchen eine neue Reformation. Und dann haben wir gedacht, jetzt bin ich mal gespannt, was da kommt. Und er hat dann so quasi gesagt, also das mit der Sünde, man muss den Leuten nicht immer ein schlechtes Gewissen machen. Und das ist doch diese Sündentheologie und furchtbar und schlecht und überhaupt. Und es geht doch eigentlich gerade darum. Und wir Menschen müssen halt, uns halt immer wieder neu erfinden. Und ich weiß nicht, was er da noch so alles von sich gegeben hat. Aber letztendlich war es klar, es geht in die Richtung so, es gibt eigentlich gar keine Sünde. Sondern Sünde ist nur quasi, wenn man nicht aufpasst und nicht den Neid beendet, dann führt der Neid zu Sünde. Wir haben gedacht, ja gut, so kann man es dann ja auch sehen und die Sünde wegrationalisieren und wegargumentieren. Ich weiß gar nicht, was für eine Bibel die Leute eigentlich lesen, es war ein evangelischer Theologe. Also in meiner Bibel, irgendwie, er lest ja dieselbe Bibel, da steht es irgendwie anders. Und da steht eben, es gibt keinen Unterschied. Er hat ja gesagt, Adam und Eva, da gab es noch keine Sünde. Die Sünde kam dann erst beim Kain. Ich dachte, ich weiß es auch nicht, irgendwie habe ich falsch gelesen, bisher jahrelang. Adam und Eva haben gar nicht gesündigt, als sie die Frucht da genommen haben. Seltsam, warum hat Gott die eigentlich bestraft, fragt man sich. Aber gut, anderes Thema. Alle haben gesündigt. Und es ist egal, ob wir das einsehen oder nicht. Verstehst du, wenn du einen Straftäter erwischst und den vor Gericht stellst und der beteuert bis zum Schluss seine Unschuld, aber man beweist ihm eben, dass er schuldig ist, dann ist es vollkommen egal, ob der seine Schuld einsieht oder nicht, oder dass er sagt, ja, ich habe das gemacht, aber das ist dann nicht so schlimm. Das ist vollkommen unerheblich. Er hat gesündigt, er wird bestraft. So einfach ist es in unserem Rechtssystem. Und letztendlich ist es auch bei Gott so einfach. Alle haben gesündigt, alle haben die Herrlichkeit Gottes verloren. Und alle werden gerecht gesprochen durch die Gnade, ohne es verdient zu haben. So, wie gesagt, dazu brauche ich nicht mehr viel zu sagen. Da haben wir uns ausführlich darüber unterhalten. Und jetzt bringt Paulus ein neues Wort hier rein, nämlich die Sühne. Das ist auch so etwas, was man heute nicht mehr so gerne hat. Wir haben hier gesungen von durchbohrten Händen und von Jesus, der am Kreuz stirbt und so. Und da sagen manche auch, ja, altmodische Blutstheologie und das ist so grausam und überhaupt. Und dass Jesus da sterben muss und jetzt feiern wir heute auch noch Abendmahl. Und das sagt ja Wolfgang immer, dass er sich so vorstellt, dass er auf dem Leib Christi rumkaut und dass er ihm da wehtut. Und in den Bechern da, das ist zwar Traubensaft, aber wir sagen das Blut und das passt doch nicht mehr in die heutige Zeit. Aber ganz genau darum geht es. Es geht darum, dass wir verstehen, dass Sünde einen hohen Preis hat. Es geht nicht darum, dass wir sagen, ha, wir haben ein bisschen was falsch gemacht und jetzt machen wir ein bisschen Religion und dann ist heile, heile Segen und ist alles wieder gut. Sondern Sünde, sagt Paulus im ganzen Römerbrief, lohnt sich mal das am Stück zu sehen, Paulus sagt, die Sünde führt zum Tod. Das ist kein Kavaliersdelikt, das ist nicht irgendwas, wo man sagen kann, naja, das ist nicht ganz so schlimm. Sondern Sünde braucht Strafe. Und deswegen heißt es, die Strafe liegt auf ihm, auf das wir Frieden hätten. Und deswegen ist diese Blutstheologie so grausam. Ja, Jesus hatte Schmerzen. Ja, Jesus ist gestorben. Jesus wurde ausgepeitscht. All das für uns, damit wir das nicht erleiden müssen. Und das ist das, was Paulus hier sagt. Er ist das Sühneopfer. Und dann gibt es so einen Satz, und ich habe es deswegen auch in der Elberfelder, in der Einheitsübersetzung gelesen, weil ich diesen Satz so schön fand, wie es dort formuliert war. Da ist ein Wort drin, was im Urtext eigentlich nicht drin steht, aber was, finde ich, genau die Bedeutung dessen wiedergibt, was da gemeint ist. Wo es nämlich heißt, Vers 25, ihn hat Gott dazu bestimmt, Sühne zu leisten mit seinem Blut, und jetzt hört gut zu, Sühne wirksam durch Glauben. Also eigentlich steht hier eben nur durch den Glauben, aber dieses, dass die Sühne wirksam wird durch den Glauben, finde ich, ist genau das, was damit gemeint ist. Denn das Sühneopfer Jesu ist geschehen. Jesus ist gestorben, ein für alle Mal, oder? Jesus muss ja nicht, jetzt entscheide ich mich dazu, Jesus anzunehmen, und jetzt muss Jesus ja nicht nochmal ans Kreuz gehen, weil jetzt nochmal einer dazugekommen ist, sondern das Opfer Jesu ist ein für alle Mal geschehen. Und finde ich, jetzt muss man sich natürlich überlegen, warum wirkt denn dieses Opfer nicht? Also, wenn dieses Opfer doch geschehen ist, warum ist meine Schuld dann immer noch da? Warum wird diese Sühne nicht wirksam? Und das ist genau der Punkt. Die Sühne wird wirksam durch den Glauben. Ich habe vor langer Zeit so ein Bild gefunden, was mir persönlich hilft und was ich ja auch schon gesagt habe. Das ist so ähnlich, wenn du Schulden hast. und ich komme jetzt heute Morgen her und gebe dir einen Scheck. Und der Scheck bezahlt alle deine Schulden. Der Scheck hat dieselbe Höhe wie die Schulden auf deiner Bank. Und du kannst diesen Scheck jetzt nehmen und deine Schuld ablösen. Und jetzt nimmst du diesen Scheck und trägst ihn nach Hause und sagst, juhu, meine Schuld ist bezahlt. Ich habe diesen Scheck. Und am nächsten Kontoauszug siehst du, dass die Bank schon wieder Zinsen abgebucht hat. Und dann gehst du zur Bank und sagst, ja, warum waren da noch Zinsen abgebucht? Meine Schuld ist doch bezahlt. Und dann sagt er, wieso ist die Schuld bezahlt? Sag ja, ich habe hier doch einen Scheck. Ja, du musst den Scheck einlösen. Du musst den Scheck zur Bank bringen. Du musst diese Sühne wirksam werden lassen. Es hilft nichts, dass du den Scheck hast, dass jemand den Scheck ausgestellt hat. Du musst ihn einlösen. Du musst ihn zur Bank bringen. Dass der bei dir im Geldbeutel ist, ist nett, aber die Schuld ist immer noch da. So, wir müssen die Sühne wirksam werden lassen. Und das tun wir durch den Glauben. Dadurch, dass wir uns darauf verlassen, dass Gottes Zusagen stimmen. Dass wir sagen, dieser Christus, von dem wir letzte Woche gehört haben, der zuverlässig ist, der Garant ist unserer Sicherheit, dass dieser Jesus für uns gestorben ist, dass er für uns bezahlt hat. Und da sage ich, jawohl, ich verlasse mich darauf. Und das heißt auch, dass ich all die anderen Sicherheiten, die ich sonst so geschätzt habe, nämlich mein eigenes Wohlverhalten, dass ich sage, ich tue auch was Gutes und ich versuche mich irgendwie gut zu verhalten, ich versuche die 10 Gebote zu halten, ich versuche nett zu meiner Frau und meinen Kindern zu sein und ich versuche nichts zu klauen und das Finanzamt nicht zu betrügen und so und nicht zu lügen und ja, ich kriege es nicht immer hin, aber so, ich streng mich an. Das ist nicht das, worauf wir uns verlassen können. Und wir setzen unser Vertrauen eben nicht auf unsere eigenen Werke, sondern wir setzen unser Vertrauen auf das Opfer Jesu. Das Opfer Jesu ist ein für alle Mal gebracht, aber es wird durch den Glauben wirksam. Und wir setzen eben unser Vertrauen nicht auf unsere eigenen Werke, sondern auf das Opfer Jesu. Und das Interessante ist auch, wie es hier im Vers 28 formuliert ist, denn wir sind der Überzeugung, dass der Mensch gerecht wird durch Glauben. Also es geht nicht darum, dass wir gerecht sind, sondern dass wir gerecht werden. Genauer gemacht, sogar gerecht gemacht werden. Im Englischen gibt es da ein schönes Wort. Ich habe noch überlegt, ob man das auf Deutsch richtig übersetzen kann. Das heißt Impartation. Hat jemand eine gute Übersetzung dafür? Das ist so, ich spreche dir etwas zu, ich übertrage etwas. So, es wird mir zuteil. Und diese Gerechtigkeit, die kommt eben nicht aus mir, sondern die wird mir von außen quasi gegeben. Und die nehme ich im Glauben an. Das ist das, was Luther eigentlich gemeint hat mit diesem Sola Fide. Aber jetzt gibt es noch so eine zweite Bedeutungsebene, zu der ich auch was sagen wollte, nämlich das Vertrauen auf Gottes Zusagen. Natürlich kann man jetzt sagen, das ist eigentlich dasselbe wie das erste. Ich vertraue auf die Zusage, dass Gott sagt, ich vergebe dir deine Sünde, wenn du an das Opfer Jesu glaubst. Aber ich möchte es eigentlich auch beziehen heute auf Dinge, die nichts mit unserem Heil zu tun haben, sondern mit anderen Verheißungen, die Gott uns gegeben hat. In Matthäus 21, 22, das sagt Jesus, alles, was ihr im Gebet erbittet, werdet ihr erhalten, wenn ihr glaubt. Eine der schwierigsten Aussagen, finde ich, in der Bibel, die mir immer mal wieder Probleme macht. Alles, was ihr erbittet, werdet ihr erhalten, wenn ihr glaubt. In der Parallelstelle in Markus ist sogar noch schlimmer. Das sagt er, alles, was ihr bittet, glaubt und nicht ihr werdet empfangen, sondern ihr habt empfangen. Es ist bereits Vergangenheit, es ist schon geschehen. Kannst du mal nachlesen, Markus, glaube 11, 24 ist es. So, Gott macht uns hier eigentlich eine unglaubliche Zusage. Er sagt, wenn du eine Verheißung hast, die Gott dir gegeben hat, und du glaubst daran und du nimmst es und vertraust darauf, dass Gott sein Wort nicht bricht, dann sagt er hier, alles, was ihr im Gebet erbittet, werdet ihr erhalten, wenn ihr glaubt. Auch da, die Engländer, die bringen es wieder, oder die Amerikaner bringen es wieder ganz knackig auf den Punkt. God says it, I believe it, that settles it. Gott sagt es, ich glaube es, und that settles it, dann ist die Geschichte erledigt und dann ist gut so. Und das bringt viele Leute dann eben auch dazu, dass sie sagen, gut, da gibt's Verheißungen in der Bibel, Und wir müssen die bloß glauben und dann können wir die ganzen Segnungen einsammeln. So, believe and receive, das reimt sich im Englischen dann auch so schön, glauben und erhalten. Oder also wenn man es dann ein bisschen kritischer formulieren will, ist dann blab it and grab it. Also rede das, sprudel das quasi raus und schnapp's dir. Also das sind ja auch so Sachen, wo man dann hergeht und sagt, und wir haben ein Recht darauf und wir müssen das von Gott einfordern und so. Und ich muss ja ehrlich sagen, dass ich mich mit so einer Theologie ein bisschen schwer tue. Also ja, es gibt Verheißungen und ja, wir sollen uns im Glauben drauf stellen. Aber ich tue mir schwer, zu Gott zu gehen und zu sagen, ich habe ein Recht darauf, Vater, und jetzt rückt es gefälligst raus. Und ich würd es seltsam finden, wenn meine Kinder das mit mir so machen würden. Also meine Kinder haben irgendein Recht. Also klassisches Beispiel, der verlorene Sohn. Der verlorene Sohn geht zu seinem Vater und sagt, Vater, ich habe ein Recht auf meinen Pflichtteil. Und jetzt lass mal die Kohle rüberwachsen. So, ich habe ein Recht darauf. Hier, ich bestehe darauf. Du gibst mir das jetzt. Und es ist vollkommen egal, was der Vater sagt. Du sagst, ich will jetzt mein Recht haben. Und ich glaube, der biblische Glaube, den wir finden im Neuen Testament vor allem, aber auch im Alten Testament, der ist nicht fordernd, sondern der ist dankbar. Und das ist für mich ein großer Unterschied. Ob ich hergehe und bei Gott was einfordere und mich auf mein Recht stelle und ob ich den Leuten sage, du musst es einfordern und du musst, es ist deins und du musst es einfach bekennen und dann gehört es dir auch. Oder ob ich sage, ich vertraue darauf, Gott, dass du deine Zusagen einlösen wirst. Und ich habe Frieden darüber und ich habe Ruhe darüber. Und wenn es dann so kommt, dann bin ich dankbar. Und dann will ich dir die Ehre geben. Aber ich stehe jetzt nicht vor deiner Tür und drehe dir die Tür ein und sage, und du hast gefälligst und du hast versprochen und wehe dir. Und ich glaube, dass diese Einstellung, das ist einfach was, wo ich denke, ja, es passt irgendwie nicht zu dem, was ich so im Neuen Testament finde. Biblischer Glaube ist dankbar, aber nicht fordernd. Und Jesus sagt uns auch noch was anderes zum Glauben. Es geht letztendlich gar nicht so sehr darum, dass wir so einen riesengroßen Glauben haben. Jesus sagt in Matthäus 17, 20, Amen, das sage ich euch, wenn euer Glaube auch nur so groß ist wie ein Senfkorn, dann werdet ihr zu diesem Berg sagen, rück von hier nach dort und er wird wegrücken. Nichts wird euch unmöglich sein. Wie viele von euch haben, keine Ahnung, bei einer Bergwanderung oder wann auch immer, sowas schon mal probiert? So, ihr wollt jetzt nach Südtirol zur Gemeindefreizeit und ihr wisst, auf dem Brenner oder auf dem, keine Ahnung, auf dem Fernpass oder sowas, da ist Stau. Und dann sagst du, oh, was, das machen wir heute mal anders. Scht, Berge auf die Seite hier, ich fahre heute ebenartig nach Südtirol. Ich glaube, es ist noch niemand von uns auf die Idee gekommen, das zu machen. Theoretisch, es steht so drin, wenn du Glaube hast wie ein Senfkorn. Wie groß ist ein Senfkorn? So ein Millimeter, schätze ich mal, oder? Also ich glaube, das ist das, was bei den Gewürzgurken da unten so rumschwimmt. Sonst sieht man das ja vielleicht selten. Irgendwie was sehr Kleines. Jesus sagt mal, ist das der kleinste Same irgendwie. Also es ist auf jeden Fall klein. Und Jesus sagt, wenn euer Glaube bloß so groß ist wie ein Senfkorn, dann könnt ihr schon Berge versetzen. Und ich denke mir, wie groß ist mein Glaube denn? Vielleicht so groß wie ein Atom oder keine Ahnung. Aber was ich daraus sehe, ist, dass Jesus sagt, es kommt nicht darauf an, dass du einen großen Glauben hast. Es kommt nicht darauf an, dass du der Glaubensheld bist. Jesus sagt, wenn dein Glaube bloß so groß ist wie ein Senfkorn, dann kannst du schon riesengroße Dinge durch deinen Glauben bewegen. Aber ich glaube, unser Problem mit der ganzen Geschichte ist das, dass wir immer das Ganze so ein bisschen mechanistisch sehen. So, ich glaube, ich tue irgendwas und ich suche mir irgendwas raus, irgend so ein Projekt und dann muss Gott das tun, was ich mir rausgesucht habe, oder? So, ich sage jetzt hier dieser Berg zur Seite und dann passiert das. Wenn wir uns Jesus anschauen, dann sehen wir, dass Jesus ganz anders gehandelt hat. Jesus hat gesagt, der Sohn kann nichts tun, außer das, was er den Vater tun sieht. Also Jesus hat nicht gesagt, der Berg gefällt mir nicht, den verrücke ich jetzt mal irgendwie. Oder dieser Feigenbaum, oder was war das? Datteln oder so, wo keine Frucht drauf war. Da hat Jesus nicht gesagt, ja, ich bin jetzt irgendwie gerade schlecht drauf, ich lasse den mal kurz verdauen oder sowas. All das, was Jesus gesagt und getan hat, waren Dinge, die er von seinem Vater empfangen hat. Die er seinen Vater hat tun sehen. Wovon er wusste, dass es der Wille Gottes ist. Habt ihr euch schon mal überlegt, als Petrus und Johannes nach Pfingsten an dieser schönen Pforte vorbeikommen, da saß ein gelähmter Mann. Kennt ihr die Geschichte? Die haben den nachher geheilt. So. Was sagt uns die Bibel, wie lange der da schon saß? 30 Jahre. Oder ich glaube seiner Geburt oder wie auch immer. Also der saß jedenfalls viele, viele Jahre dort. Was meint ihr, wie oft Jesus an diesem Mann vorbeigegangen ist? Er hat ihn nicht geheilt. Jesus hat nicht einfach alle Menschen geheilt. Er hat nicht gesagt, boah, ich habe die Möglichkeit dazu, ich bin schließlich der Sohn Gottes, ich mache jetzt mal alle Leute gesund. Jesus hat das getan, was er seinen Vater tun sieht. Jesus hat nicht unabhängig gehandelt. Jesus hat auch nicht Wunder getan, weil das für ihn jetzt gerade praktischer war oder weil es bequemer war. Jesus hat nicht Wunder getan, um mehr Geld zu haben oder um schöner zu leben. Jesus hat die Wunder getan, Jesus hat Dinge getan, Jesus hat seinen Glauben eingesetzt für Dinge, von denen er wusste, das ist der Wille des Vaters. Und ich glaube, so rum wird ein Schuh draus. Es geht letztendlich nicht darum, was wir durch den Glauben tun können. Es geht nicht darum, dass wir am Ende diejenigen sind, wo wir sagen, boah, wenn du bloß Glauben hättest, was könntest du alles erreichen? Sondern es geht darum, dass Jesus sagt, das, was letztendlich die Welt verändert, das bist nicht du, sondern das ist der Glaube an Gott. Das ist der kleine Glaube an einen riesengroßen Gott. Und damit lassen sich Berge nicht wirklich, also macht niemand, aber es geht nicht wirklich darum, physikalisch Berge zu versetzen, sondern es geht darum, Dinge, Hindernisse aus dem Weg zu räumen, vor allem für das Reich Gottes. Wenn Johannes davon spricht, oder was ja ein Zitat ist aus dem Alten Testament, dass das Hohe erniedrigt wird und das Tiefe erhöht wird, macht den Weg bereit für den, der kommt im Namen des Herrn, dann geht es, denke ich, genau um diese Dinge. Und den Satz habt ihr sicher auch schon gehört, wir brauchen nicht einen großen Glauben, sondern wir brauchen Glauben an einen großen Gott. Und da reicht Senfkorn-Glaube. Im Hebräerbrief, da finden wir auch eine interessante Stelle, Hebräer 6, 11 bis 12, da heißt es, wir wünschen aber, dass jeder von euch im Blick auf den Reichtum unserer Hoffnung bis zum Ende den gleichen Eifer zeigt, damit ihr nicht müde werdet, sondern Nachahmer derer seid, die aufgrund ihres Glaubens und ihrer Ausdauer Erben der Verheißungen sind. Und das Beispiel, wenn ihr das im Zusammenhang lest, da geht es um den Abraham. Und als ich mir diese Geschichte so nochmal angeschaut habe, da ist mir eins klar geworden. Abraham hat eine Verheißung bekommen von Gott. Bereits in 1. Mose 12 lesen wir davon, dass Gott zu ihm gesagt hat, Abraham, geh aus deines Vaters Hause in ein Land, das ich dir zeigen werde, und ich werde dich zu einem großen Volk machen. Und was heißt das? Wenn er ihn zu einem großen Volk macht, das heißt doch, dass er Nachkommen haben wird, oder? Ein bisschen schwierig, dass ein kinderloser Mensch Vater von einem großen Volk wird. Also im Prinzip hat er da die Verheißung bekommen. Und da wird uns gesagt in 1. Mose 12, dass Abraham zu diesem Zeitpunkt 75 Jahre alt war. Hört sich für uns jetzt vielleicht ein bisschen schlimmer an. Abraham wurde insgesamt 175 Jahre alt. Also wenn wir davon ausgehen, dass man 90 wird oder sowas, dann wäre er quasi ein Drittel, so eigentlich im besten Mannesalter mit 30 gewesen. Ich weiß nicht, ob man das so sehen darf, aber 75 hört sich für uns immer so furchtbar alt an. Aber bei der Sarah wissen wir es definitiv, dass die eigentlich schon über die Zeit hinaus war, wo sie Kinder bekommen konnte. So mit 75 hat er diese Verheißung bekommen. Später lesen wir dann, wann diese Verheißung erfüllt wurde. Wann hat er seinen Sohn bekommen? Wie alt war er? Ja, mit 99 hat er die Verheißung bekommen, dass er nächstes Jahr ein Kind haben würde, also schätze ich mal mit 100. Das sind 25 Jahre. Was hat Abraham in dieser Zeit gemacht? Abraham war immer im Gottesdienst und hat in seiner stillen Zeit immer gesagt, Gott, du hast versprochen und ich bekenne das und du wirst es tun und denk daran, gell? Du hast mir das versprochen und ich fordere das jetzt von dir ein. Das hat er 25 Jahre lang immer wieder bekannt. Den Eindruck habe ich nicht. Abraham hat gesagt, okay, Gott hat es versprochen. Ja, weiß auch nicht, wie das funktionieren soll. Ich bin schon alt, Sarah ist schon alt. Naja, also, weiß nicht, wie Gott das macht, aber jetzt warten wir mal ab. Dann kommt irgendwann mal, ich glaube Kapitel 14 oder Kapitel 16 oder sowas, da wird diese Geschichte nochmal aufgewärmt. Und da sagt der Abraham zu Gott, du hast mir das zwar versprochen, aber ich habe bis heute keinen Sohn. Wie soll denn das werden? Vielleicht sollte ich es mit meinem Knecht versuchen, dass irgendwie mein Knecht mir da nachkommen und ich gebe mein ganzes Erbe ihm, weil ich selber habe ja keine Nachkommen. Und Gott sagt, Abraham, ich habe dir das versprochen, ich werde dieses Versprechen einlösen. Und ich kann mir gut vorstellen, wie der Abraham sagt, ja Gott, aber weißt du, ich werde irgendwie nicht jünger. Wann willst du das endlich machen? Und dann wird der gute Mann 99 und dann kommt Gott und sagt, Abraham, nächstes Jahr ist es soweit. Nächstes Jahr wirst du ein Kind bekommen. Und die Sarah, die hat das ja alles mitbekommen. Ich meine, wenn Abraham ein Kind bekommt, dann bekommt er nicht bloß Abraham ein Kind. Bekommt Sarah ja auch irgendwie ein Kind, oder? Und die Sarah bekommt es mit und die Sarah lacht. Und er fragt nur, warum lacht die? Und die Sarah, die konnte es einfach nicht glauben. Wie soll das funktionieren? Und versteht ihr, diese Haltung, die ich bei diesen Leuten sehe und beim Abraham, und der wird uns hier als Beispiel gezeigt, das ist nicht, ich muss da aktiv sein und ich muss da dranbleiben und muss es immer wieder bekennen und ich muss an diesem Glauben arbeiten, sondern das, was ich sehe, ist, dass Abraham einfach ruhig war. Vielleicht war er sogar zu ruhig. Und so einen großen Glauben hatte er nun auch wieder nicht. Er hat auch gezweifelt, er hat mit seiner Magd geschlafen, um da irgendwie was ins Rollen zu bringen und so. Letztendlich, und das möchte ich uns einfach nochmal vorlesen, was er hier geschrieben hat. Wir wünschen aber, dass jeder von euch im Blick auf den Reichtum unserer Hoffnung bis zum Ende den gleichen Eifer zeigt. Da steht zwar was von Eifer, aber denkt jetzt an Abraham. Damit ihr nicht müde werdet, sondern Nachahmer derer seid, die aufgrund ihres Glaubens und ihrer Ausdauer Erben der Verheißung sind. Also da geht es um Ausdauer, da geht es um Geduld, da geht es um warten können, da geht es um aushalten, dass Gott manchmal einfach länger Zeit braucht. Und da geht es um Vertrauen. Da geht es nicht darum, dass ich meinen Willen durchsetze, dass ich meine Vorstellung durchsetze, sondern es geht darum, zu vertrauen, dass Gott keine Fehler macht. Und das sehe ich beim Abraham. Ich sehe, wie Abraham das gemacht hat. Ich sehe es beim Daniel. Der Daniel hat weitergebetet, 2 Wochen, glaube ich. Er hat nicht aufgegeben. Ja, er hat gebetet. Aber er hat im Vertrauen gebetet. Er hat in der Zuversicht gebetet, dass Gott es richtig machen wird. Und letztendlich gehört für mich dazu auch immer, dass ich bereit bin zu akzeptieren, dass Gott vielleicht auch mal andere Wege geht, als mir das gefällt. Und in 2. Korinther 1, Vers 20, da gibt es jetzt auch die Verbindung vom Glauben zu Christus, von sola fide zu solus Christus. 2. Korinther 1, Vers 20 schreibt Paulus, er, nämlich Jesus, ist das Ja zu allem, was Gott verheißen hat. Darum rufen wir durch ihn zu Gottes Lobpreis auch das Amen. Ich kann es auch ein bisschen anders übersetzen. In deiner Übersetzung ist vielleicht auch ein bisschen anders formuliert, aber letztendlich heißt es, in Jesus ist die Bestätigung für diese Verheißungen da. Jesus ist der Garant dafür, dass Gott zu seinem Wort steht. Und in Jesus bestätigt Gott seine Verheißungen. Und durch den Glauben an Jesus lösen wir diese Verheißungen ein. Und jetzt möchte ich, dass ihr das auch nicht so versteht, dass wir jetzt einfach sagen, gut, also Gott wird schon alles so machen, wie er will. Jetzt brauchen wir auch gar nicht mehr beten. Und diese Verheißungen, ja meine Güte, die hat Gott gegeben. Und die werden dann schon irgendwie zustande kommen oder auch nicht. Der Hebräerbriefschreiber sagt durchaus, dass wir eifrig sein sollen. Jesus sagt, wir sollen anhalten, beten. Wir sollen dranbleiben. Wir sollen Gott auch bestürmen oder sowas. Wir sollen einfach sagen, Herr, das ist eine Not. Ich möchte da dranbleiben. Ich möchte mich auf diese Verheißung stellen. Und in dieser Ausdauer und in diesem Eifer, den wir dabei haben, wird Gott uns dann eben auch belohnen und wird uns die Dinge schenken, die er uns schenken möchte. Ich habe euch, glaube ich, schon ein paar Mal die Geschichte erzählt, wie unsere Kinder mich da beschämt haben, indem sie 2 Jahre lang für ein Ehepaar gebetet haben, was keine Kinder bekommen konnte. Und sie haben so eine Treue an den Tag gelegt. Aber ich fand eben auch, es war so ein kindlicher Glaube. Es war nicht dieses Fordernde, dieses Aggressive, was ich so immer wieder im Leib Christi sehe, sondern es war einfach so ein kindliches und Vater, wir bitten dich, dass du diesem Ehepaar ein Kind schenkst. Und wie gesagt, 2 Jahre lang haben sie gebetet und mein Glaube war schon lange am Ende, aber Gott hat diesen Glauben belohnt und hat dieses Kind geschenkt. Und das ist so etwas, wo ich mir immer wieder denke, ich sehe das beim Abraham, ich habe es bei meinen Kindern gesehen, wir sehen das bei vielen Leuten im Alten Testament, auch im Neuen Testament. Und da gab es bei vielen eben auch Dinge, wo mir jetzt so, also fast keiner, außer dem Johannes, fast keiner der Apostel ist eines natürlichen Todes gestorben. Die hätten jetzt ja auch sagen können, und in deinem Wort steht, und wenn 1000 fallen zu deiner Linken und 10.000 zu deiner Rechten, so wird es doch dich nicht treffen. Also was ist jetzt da falsch? Gott, du kannst mich doch jetzt nicht hier als Märtyrer sterben lassen. In deinem Wort steht's, es wird mich nicht treffen. So, ich stelle mich jetzt da drauf. Aber ja, Gott hatte dann vielleicht doch auch andere Pläne. Und ich glaube, das ist im Glauben auch drin, dass ich bereit bin zu sagen, Gott, wenn du andere Pläne hast, dann vertraue ich, dass du keine Fehler machst. Und dann schließlich die dritte Ebene, die wir uns anschauen, ist, da möchte ich aber auch nicht ganz viel dazu sagen, weil das finde ich auch mit dem Sola Fide eigentlich nicht mehr so furchtbar viel zu tun hat, was Luther gemeint hat, wo es eben um die Aneignung der Gnade ging. Und wir finden das in Römer 10, Vers 10. Wer mit dem Herzen glaubt und mit dem Mund bekennt, der wird Gerechtigkeit und Heil erlangen. Mit dem Herzen wird geglaubt und mit dem Mund wird bekannt. Und der Paulus sagt, es gehört beides zusammen. Wir können nicht nur still für uns glauben, sondern der Glaube, der äußert sich immer auch, indem ich bekenne. Also da geht es jetzt natürlich zunächst mal darum, dass ich anfange zu glauben, dass ich zu Jesus komme, dass ich Jesus mein Leben anvertraue, dass ich anfange, mein Leben mit ihm zu gehen und dass ich darüber dann auch rede, dass ich das bekenne, dass ich sage, ich gehöre zu Jesus. Ich habe mein Leben geändert. Jesus hat meine Schuld vergeben und dass ich das eben in dem Sinn bekenne. Dazu gehört zum Beispiel auch die Taufe, wo ich öffentlich kundtue, mein altes Leben ist jetzt zu Ende, mein alter Mensch wird beerdigt sozusagen und der neue Mensch ersteht auf in der Taufe und genau, Bekenntnis in der Taufe. Aber es geht eben auch darum, zu bekennen, was wir glauben. Und das haben die Christen zu allen Zeiten immer wieder gemacht, deswegen gibt es auch verschiedene Glaubensbekenntnisse. Wir kennen jetzt vielleicht das eine, das apostolische Glaubensbekenntnis, was man eben häufiger betet. Aber da geht es eben auch darum. Manche Gemeinden haben zum Beispiel, wenn sie sich selber darstellen, heute hauptsächlich im Internet, früher gab es das halt gedruckt, was wir glauben. Und auch bei uns wirst du sowas finden, was glauben wir. Wobei wir haben jetzt kein detailliertes Glaubensbekenntnis, aber ich habe erst kürzlich irgendjemand was nachgeschaut und da habe ich eben auch gefunden, was wir glauben. Und da kommen halt so diese Punkte, wo du dann lesen kannst. Und das hat auch was mit Glauben zu tun. Das ist letztendlich nicht so dieser Glaube, um den es bei den vier Soli geht. Da geht es schon eher so um den rettenden Glauben. Aber ich habe mir gedacht, wenn wir uns schon über den Glauben unterhalten, dann ist schon auch wichtig, ganz kurz darüber noch was zu sagen. Was glauben wir eigentlich? Und was ist wichtig? Was unterscheidet uns von anderen? Und wo sind diese Unterscheidungen wichtig? Und wo sind sie auch nicht so wirklich bedeutsam? Und wir haben da in der Vergangenheit auf allen Seiten, glaube ich, immer wieder auch Fehler gemacht und haben Linien gezogen, wo sie eigentlich nicht hingehören. Und wir haben Dinge zu wichtigen Glaubensinhalten hochstilisiert, die letztendlich eigentlich nur, finde ich schon, Randthemen sind. Aber es gibt so ein paar wichtige, zentrale Themen, wo wir sagen müssen, das ist das. Da können wir auch nichts anderes akzeptieren, wenn jemand diese Wahrheit nicht mit uns teilt, dann müssten wir schon sagen, dann ist das schon eine andere Art von Glauben. Fangen wir mal mit den ganz, ganz wichtigen Dingen an. Was würdet ihr sagen? Was ist absolut zentral für unseren Glauben? Worüber können wir nicht diskutieren? Ja. Genau. Also manche eben Schlagwort Jesus, aber kommt immer darauf an, was versteht er darunter, aber eben, Jesus ist Gottes Sohn. Das zieht schon mal eine Grenze zwischen uns und den Muslimen. Also die sagen vielleicht auch noch, Jesus ist ja Gottes Sohn, ist schwierig, aber sie sagen, er ist ein Prophet und was weiß ich was, aber er ist nicht Gottes Sohn. Und vor allem, er ist nicht Gott. Ach, das ist was. Dreieinigkeit, habe ich das Stichwort gehört. Da müssen wir schon sagen, also da geht es schon ans Eingemachte. Also wenn jemand sagt, wie die Zeugen Jehovas zum Beispiel, Jesus ist nicht Gott, er ist ein hoher Engel oder was weiß ich was, dann muss man sagen, also das sind schon Sachen, das sind keine Belanglosigkeiten mehr, sondern da geht es wirklich ans Eingemachte. Und da da können wir letztendlich keine Kompromisse machen. Die Erlösung, würde ich sagen, ist für mich absolut zentral. Also wenn es darum geht, wie werde ich erlöst, und jemand sagt, eben nicht nur durch Gnade, sondern eben durch Gnade und Werke. Oder diese vier Soli eben, das war ja der Punkt, weshalb sich die evangelische und die katholische Kirche letztlich getrennt haben. Da geht es dann schon um ganz, ganz wichtige Dinge. Und wenn die offizielle katholische Kirche eben sagt, wir haben neben der Schrift eben noch andere Erkenntnisquellen, da muss ich sagen, da wird es heikel, da wird es ganz, ganz schwierig, weil wenn die Basis, auf der wir uns unterhalten, nicht mehr klar ist und die einen sagen, ja Moment, aber da gibt es noch so andere Schriften und die sagen, ja, aber die erkennen wir nicht an, dann wird es schwierig. Also jetzt in Berlin wird ja gerade immer wieder verhandelt über Jamaika, bekommt er ja sicher auch mit. Und da geht es mal darum, finden wir überhaupt so eine gemeinsame Basis? Und wenn die Basis nicht da ist, dann brauche ich mich nicht über einen Koalitionsvertrag unterhalten. Wenn der eine sagt, das ist für mich unverzichtbar, und der andere sagt, Moment, aber diese Form der Offenbarung, die erkenne ich nicht an, dann wird es echt schwierig. Und so merken wir schon, es gibt so ein paar Dinge. Das Taufverständnis wäre zum Beispiel für mich was, ich weiß, dass es andere anders sehen, aber da würde ich sagen, die Form der Taufe, das sagt die Bibel eigentlich gar nicht so furchtbar viel. Und ja, wir sehen das anders, aber ich kann auch mit Menschen zusammenarbeiten, die ein anderes Taufverständnis haben. Und trotzdem würde ich sagen, wir werden diesen Punkt, soweit ich das jedenfalls absehen kann, wir werden unsere Meinung an diesem Punkt nicht ändern, weil das biblische Zeugnis dafür in unseren Augen so klar ist. Dann eben auch so Sachen wie die Geistesgaben. Also das sind für mich einfach Dinge, die sind wichtig und die sind schön und die braucht der Leib Christi, aber ich würde da jetzt keine Linie sagen und sagen, also wenn du nicht dran glaubst, dass es heute noch Zungenrede gibt, dann bist du nicht mehr mein Bruder. Und ich persönlich glaube einfach, dass wir in der Vergangenheit einfach viel zu enge Linien gezogen haben und viel zu viel ausgeschlossen haben. Und ich habe erst gestern einen Satz zitiert von einem Altpräses vom BFP, von Reinhard Olonska, der, finde ich, in großer Weisheit was ausgesprochen hat, der gesagt hat, ich kann auf Erden nicht weniger Geschwister haben, als mein Vater im Himmel Kinder hat. Also wenn Gott sagt, du bist mein Kind, das ist nicht meine Entscheidung. Also ob jemand Kind Gottes ist oder nicht, die Entscheidung liegt nicht bei mir. Das entscheidet Gott. Wenn Gott sagt, du bist mein Kind, dann ist derjenige mein Bruder, meine Schwester. Ende. Da gibt es auch keine Diskussion mehr. Da kann ich nicht sagen, aber du glaubst das und das nicht oder sowas. Und deswegen bin ich da immer vorsichtig zu sagen, du bist mein Bruder und du bist nicht mein Bruder und so. Deswegen an dem Punkt einfach so ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Und ich glaube, dass ein ganz guter Anhaltspunkt eben auch dieses apostolische Glaubensbekenntnis ist, was eigentlich von allen größeren Kirchen geteilt wird, wo einfach so einige Dinge klar gemacht werden. Glaube an Gott, den Vater, den Schöpfer von Himmel und Erde. Da geht's schon los. Ich war jetzt ja letztes Wochenende in Spanien, wo wir uns darüber unterhalten haben. Und mein Bruder hat mir erzählt, die Spanier, die hören das nirgends. Also zum Teil eben auch nicht in den Gemeinden. Weil in der Schule ist es verboten. Viel, viel strenger als bei hier oder in Amerika oder sonst irgendwo. Es ist absolut verboten, die Evolutionstheorie auch nur im Ansatz in Frage zu stellen. Und du kriegst richtig massive Schwierigkeiten, wenn du das tust. Also der Gott, der Schöpfer von Himmel und Erde, ohne jetzt in die wissenschaftlichen Details zu gehen, aber Gott hat die Welt gemacht, oder? Ich glaube an Jesus Christus, seinen Sohn, geboren von der Jungfrau Maria. Auch da gibt es Leute, die sagen, immer Jungfrau, wer kann denn sowas noch glauben, wir sind aufgeklärte Leute. Manche Leute sagen ja, so wie die Jungfrau zum Kind und so, aber wir wissen doch alle, wie das funktioniert, gell? Wir sind halt alle aufgeklärt. Aber ich sage immer, hör mal, wenn ich einen Gott glaube, der Himmel und Erde gemacht hat, meine Güte, dann gibt es halt eine Jungfrau, die schwanger wird. Ist dafür Gott kein Problem, oder? Also ich weiß nicht, was man sich da für Probleme schafft. Und dass Jesus gestorben ist für unsere Sünden, dass er auferstanden ist am dritten Tage. Ich kann nicht verstehen, dass große Theologen aus den großen Kirchen heute aufstehen können und ohne, dass man im Prinzip wirklich drastische Schritte geht, sagen können, dass Jesus nicht auferstanden ist, dass es alles bloß übertragen gemeint war. Also da finde ich, da geht es ans Fundament. Paulus sagt, wir sind die jämmerlichsten Leute, wir sind die miserabelsten und wir haben alles verloren, wenn die Auferstehung nicht da ist. Gut, Also, ihr könnt euch das Glaubensbekenntnis ja nochmal zu Gemüte führen. Wir werden es nachher auch noch singen am Ende vom Gottesdienst. Könnt ihr euch das nochmal durch den Kopf gehen lassen. Auch wenn die Reihenfolge, das ist das, was ich in dem Lied am wenigsten schön finde, dass die Reihenfolge so durcheinander ist. Aber na gut, wie auch immer. Lass uns nochmal zusammenfassen. Wir haben Glauben heute gesehen. Ist wichtig für uns, total wichtig, weil wir uns im Glauben die Gnade aneignen können, weil wir im Vertrauen auf die rettende Gnade Gottes in Jesus Christus eben unser Heil bekommen. Dann haben wir gesehen, dass Glaube ein Schlüssel ist, um Verheißungen von Gott zu erlangen. Dass wir sagen, wir vertrauen darauf, dass Gott seine Verheißungen erfüllen wird. Auch die Verheißungen, die er mir persönlich gegeben hat oder die Verheißungen, die in seinem Wort drinstehen. Und schließlich dann auch Glaube als Bekenntnis zur Wahrheit, die Gott offenbart hat. Würde ich gerne noch beten und dann werden wir unseren Glauben auch dadurch bekennen. Ihr habt es schon oft gehört, dass wir das Mahl nehmen. Ich lese es nachher nochmal vor. Vater, ich danke dir, dass du uns gerettet hast. Ich danke dir, Herr, dass du uns die Gnade geschenkt hast, dass du deinen Sohn für uns geopfert hast, Herr, dein Wertvollstes, dass wir gerettet sind, dass du uns diese Rettung, diese Gerechtsprechung anbietest, ohne Werke, ohne unser Dazutun, ohne unseren Verdienst. Und ich danke dir, Herr, dass alles, was wir dazu tun müssen, um dieses Heil zu bekommen, einfach ist, uns darauf zu verlassen, dir zu vertrauen, dir zu glauben, Herr, dass du für uns bezahlt hast. Und dafür danken wir dir, Herr, in Jesu Namen. Und ich möchte dich einfach bitten, Herr, dass du diesen Glauben in uns immer wieder neu wachsen lässt und immer neu lebendig hältst, damit wir ja mit dir verbunden bleiben und damit die Vertrauensbeziehung zu dir wächst und du auch deine Segnungen über uns ausschütten kannst, Herr, so wie du das möchtest. Amen.